Hey, wir sind Pia und Maren, Sexualberaterin und Psychologin, und du hörst Lustwandel, ein Podcast über weibliche Sexualität jenseits von Scham, Schmerz und Schweigen.
Mit einer Einladung, transgenerationalen Prägungen auf die Schliche zu kommen, für mehr Selbstverbindung, Körperliebe und Sinnlichkeit. Viel Spaß! Unsere heutige Gästin ist Rachel Sarah Kopp. Sie ist Sexualtherapeutin, Sexological Bodyworkerin und gibt Einzelsitzungen, Paarbegleitung und Workshops in ihrer Praxis in Hamburg. Sie arbeitet körper- und erlebnisorientiert und ist selber genderfluid und pansexuell und außerdem Mutter von 2 Kindern. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt sie sich mit Sexualität, Körper, Bewegung und Gender. Zu ihrem Alltag gehören Yoga, queeres Tantra, Kontaktimprovisation, Meditation und Achtsamkeit. Und sie hat mit verschiedenen Beziehungsformen Erfahrung gesammelt und lebt aktuell in einer polyamoren Beziehung. In dieser Folge sprechen wir mit ihr über verkörperte Sexualität, Selbstberührung, Lust und Scham. Und wir tauchen ein in Fragen rund um Raum und Zeit für Intimität, transgenerationale Prägungen und Genderrollen. Und noch eine Sache in eigener Sache. Unser Podcast und Luma, wir werden bald gemeinsame Workshops anbieten. Und wenn du als Erste und Erster davon erfahren möchtest, dann trag dich in unseren Newsletter ein, weil da werden die Termine als allererstes bekannt gegeben. Den Link zur Anmeldung findest du wie immer in den Shownotes. Hallo Rachel Sarah.
Hallihallo. Hallo, schön, dass du da bist.
Schön, euch zu sehen, euch zu hören.
Dankeschön. Wir freuen uns sehr, dich als Gästin in unserem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, ich freue mich auch.
Genau, und ich würde einfach gleich einmal reinspringen und dich fragen, was genau Mann oder du eigentlich in einer Sexualtherapie macht und was genau Sexological Bodywork bedeutet und ob du vielleicht auch einfach deine Arbeit einmal kurz vorstellen möchtest.
Ja, sehr gerne. Genau, also ich habe den Eindruck, dass es sehr viele verschiedene Arten von Sexualtherapie gibt und ich stelle einfach meinen Zugang mal vor. Und mein Zugang ist wie so ein ganzheitlicher, das heißt, ich verstehe Sexualität als eine Sache, die sich auf verschiedenen Ebenen abspielt, also auf der emotionalen Ebene, auf der mentalen Ebene. Dann gibt es die Beziehungsebene, die eine Rolle spielen kann und natürlich auch die körperliche Ebene. Und dann noch so eine Ebene, die ich so die äußeren Faktoren nenne. Also zum Beispiel, habe ich den Raum und die Zeit überhaupt, mich als sexuelles Wesen auszuleben? Und genau, das sind so die 5 Ebenen, die ich auch gerne mit den Menschen, die zu mir kommen, mit reinnehme und betrachte. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten anzusetzen. Ne? Jede Person ist unterschiedlich und weil wir diese 5 Ebenen haben, können wir dann eben auch an unterschiedlichen Punkten ansetzen und gucken, was braucht es vielleicht an Veränderungen.
Ah, ja.
Genau, und das Schöne ist, wenn wir auf einer Ebene starten und was bewegen, dann kommen oft die anderen Ebenen auch mit in Bewegung, ne? Weil die ja nicht voneinander getrennt sind, sondern alle miteinander verknüpft. Genau, und daher arbeite ich mit so klassischen Gesprächsformaten, wie man das vielleicht auch aus einem Psychotherapie-Setting kennt, aber eben auch mit Verkörperung. Das heißt, es kommen kleine Spiele und Übungen, zum Beispiel mit Atmung und Stimme vor. Selbstberührung kann auch eine Rolle spielen. Und bei Sexological Bodywork kann auch Nacktheit und Berührung im Genitalbereich eine Rolle spielen. Einfach um so ein bisschen von diesem Sprechen und Denken wegzukommen und ins Konkrete ausprobieren. Also diese 5 Ebenen, ich habe die so ein bisschen aus dem Sexokorporell übernommen.
Mini-Memo.
Sexokorporell. Der Ansatz Sexokorporell versteht Sexualität nicht als etwas Instinktives, sondern als erlernbare Fähigkeit, die sich körperlich, emotional und kognitiv entwickelt. Die zentralen Ebenen sind die körperliche Ebene, das ist beispielsweise Atmung, Muskelspannung, Bewegung und sie beeinflussen, wie sich Erregung aufbauen kann. Dann die 2. Ebene ist die sexuelle Funktion, das ist zum Beispiel Orgasmus, Erektion oder Lubrikation und das Wissen, wie sexuelle Prozesse regulierbar sind. Dann kommt die kognitive Ebene, das sind unsere inneren Vorstellungen von normaler Sexualität, geprägt durch Erziehung, Medien und Erfahrungen. Als 4. die emotionale Ebene, das ist der Umgang mit Lust, Intimität, Scham oder Angst und sie ist beeinflusst durch unsere psychosexuelle Entwicklung. Und die 5. Ebene ist die soziale Ebene. Das heißt, Sexualität ist eingebettet in Beziehungen, Rollenbilder und gesellschaftliche Normen. Das Fazit ist, dass Sexualität veränderbar ist durch Körperwahrnehmung, Reflexion und bewusste Erfahrung.
Raum und Zeit habe ich noch dazu genommen. Und das kann einfach sowas sein wie zum Beispiel die ganz simple Situation, ich wohne mit anderen Menschen zusammen, mit meiner Familie oder in einer WG. Und dann möchte ich mich mit meiner Selbstliebe, also mit dem Solo-Sex oder Masturbation verbinden und da für mich ausprobieren und experimentieren. Wie gelingt mir das, wenn ich weiß, ich werde gehört? Ja, hänge ich ein Schild an die Tür? Bitte nicht stören. Solo-Sex im Gang. Also wie kommuniziere ich das oder wie frei mache ich mich da? Ne? Genau, oder natürlich auch dieser zeitliche Faktor. Ich bin vielleicht beruflich eingespannt, familiär eingespannt. Und der Körper ist dann oft so in so einem Funktionsmodus. Okay, ich muss jetzt von A nach B, ich muss Dinge leisten, erledigen. Und beim Sex geht es ja dann oft eher so um Loslassen und Spüren. Und wie kann ich diesen Switch überhaupt vollziehen, wenn ich gar nicht so viel Zeit habe? Ne? Mhm. Da geht es dann manchmal auch in der Beratung oder in der Therapie darum, erstmal diesen Status quo zu eruieren. Wie ist überhaupt meine Situation und wie sind meine Erwartungen an den Sex, den ich haben möchte?
Oh wow, wie schön.
Genau, vielleicht auch noch zu diesem Hintergrund transgenerationale Erfahrungen oder transgenerationale Last. Also das spielt da natürlich auch mit rein, wie als äußerer Faktor. Ne? Was, wie wird mein Körper in der Gesellschaft wahrgenommen? Wie werde ich als sexuelles Wesen wahrgenommen? Mit was für Zuschreibungen lebe ich vielleicht? Und wie sehr funken die mir dann rein in meine ganz individuelle, private, in mein Dasein als sexuelles Wesen.
Schön, dich das gerade nochmal so in anderen Worten sagen zu hören. Das spielt bei uns ja auch eine ganz große Rolle, so dieser gesellschaftliche Einfluss, da auch mal Druck rauszunehmen.
Ja.
Schön, sag du, Pia.
Was ihr jetzt auch schon kurz angeschnitten hattet, mit dem Plan. Also es klingt halt irgendwie, finde ich, so ein bisschen unsexy. Okay, ich, weiß ich nicht, plane Sex, also entweder mit mir selbst oder mit anderen. aber also ich finde jetzt aus meiner Perspektive und meiner Erfahrung mit einem Kind, finde ich das super. Mhm. Also dann kann ich mich auch innerlich irgendwie schon darauf einstellen und ich finde das total klasse. Genau, und für uns ist es also halt mit Kind total gut und funktioniert total gut, auch wenn es vielleicht irgendwie erstmal unsexy klingt. Genau.
Ja, schön, dass du das nochmal ansprichst. Was ich dann zum Beispiel persönlich auch hilfreich finde, ist eben, wie definiere ich überhaupt Sexualität? Ne? Also muss das dann sein Erektion, Penetration, Orgasmus? Oder ist das vielleicht eben wirklich eher Zeit für meinen Körper? Und das kann dann, wenn ich mit einem Gegenüber diese Zeit genießen möchte, vielleicht auch sein, sich eine Stunde im Arm halten oder sich die Füße massieren und dabei erzählen, wie es mir gerade geht mit meinem Körper. Oder es kann auch ein Quickie sein, ne? Also alles, was dazwischen möglich ist.
Ja. Ja, das finde ich echt nochmal eine schöne Perspektive. Vielen
Sehr
Dank.
Ja, und ich bin so gespannt auf so vieles und denke schon, oh, die Zeit, die Zeit. Und wir haben noch einiges an Fragen vorbereitet. Ich habe gerade trotzdem den Impuls, bevor wir so richtig nochmal in ein paar inhaltliche Themen einsteigen, noch einmal zu fragen, was sind das denn so für typische Themen oder auch Probleme, mit denen KlientInnen so zu dir kommen eigentlich? Weil ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass viele Unterstützung sehr gut gebrauchen könnten, aber es eine riesen Hemmschwelle gibt, sich wirklich zu melden. Und ich finde es gerade total schön, es wird so spürbar, mit was für einer liebevollen Haltung und wie zurückgelehnt du da Raum hältst und irgendwie alles da sein lässt und es erstmal eine Atemübung sein darf. Und ich habe das Gefühl, das ist schon so eine Entspannung. Also ich merke gerade so, ah, in mir öffnet sich sowas. Okay, zu dir zu kommen, könnte einfach total schön und leicht sein. Und wenn wir jetzt noch so hören würden, was sind so Themen, die andere da bewegen und ich bin damit nicht alleine, das wäre vielleicht auch nochmal hilfreich.
Ja, danke für diese Rückmeldung. Das freut mich gerade voll, das zu hören, dass es dir so geht. Und das ist auch tatsächlich etwas, was ich häufiger rückgemeldet bekomme von Klientinnen ebenso. Oder auch die Erfahrung mache ich auch, ne, dass es ganz viel so darum geht, Druck rauszunehmen. Und gerade bei Menschen, die zu mir kommen mit diesem Thema Libidoverlust, also unter dieser Unterschrift kommt das, Überschrift kommt das dann. Ja, ich habe nicht so viel Lust auf Sex, wie ich haben sollte, ist meistens, es ist vielleicht gar nicht so, wie ich haben möchte, sondern schon, wie ich haben sollte. Mein Partner hat mehr Lust und irgendwas stimmt nicht mit mir. Ja, das ist dann, und das klar, das kann schambehaftet sein. Und da geht es dann manchmal in erster Linie darum, mal zu gucken, ja, warum glaubst du überhaupt, dass du mehr Lust haben müsstest? Also wer hat eigentlich gesagt, was ist ein normales Maß an Lust? Und ich versuche dann mit den Menschen rauszufinden, was für sie, für dieses Individuum stimmig ist, ne? Unabhängig eben von auch gesellschaftlichen Zuschreibungen oder Ideen wie oder irgendwelchen Statistiken, die Menschen dann manchmal gelesen haben, wie oft in der Woche man dann Sex haben sollte. Und genau, ich versuche da auch so eine Entspannung reinzubringen im Sinne von so oft, wie du darauf Lust hast, so oft ist es für dich richtig, ja.
Ah, das klingt für mich nach, die Menschen dürfen zu dir kommen und dann ist das Allerwichtigste, dass sie erstmal ganz genauso sein dürfen, wie sie jetzt gerade sind, so. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht und nichts muss und wir gucken Schritt für Schritt, was gerade genau in einem individuellen Fall so ansteht.
Ja, genau. Genau, und eben auch das so als Basis, so erstmal, ich bin richtig so, wie ich bin, und dann gleichzeitig zu gucken, an welchen Stellen habe ich aber wirklich Lust, was zu verändern, ne? Nicht aus einem Ich muss, weil mein Partner erwartet das oder das ist doch so, man sollte doch als Frau oder als was für noch immer, sondern erstmal so, wie ich bin, bin ich erstmal, genau, das hat seine Berechtigung und wo zieht es mich hin? Wo habe ich Lust reinzugucken? Wo habe ich Lust, Türen zu öffnen? Wo habe ich Lust zu forschen und zu spielen? So.
Das finde ich richtig schön. Also, wo quasi so ein bisschen irgendwie, wo habe ich Lust auf die
Ja.
Lust oder auf mehr Lust oder so. Genau, und das finde ich echt einen schönen Zugang, weil ich kann mir vorstellen, dass, also einmal, dass es halt wahrscheinlich relativ schambehaftet ist und dass auch wahnsinnig viel Druck auf dieser Thematik lastet und da halt irgendwie erstmal so diesen Druck. Also ich merke das auch gerade so bei mir, wenn du das sagst, so, ha, okay, ich kann da hingucken und reinspüren, wo ich gerade möchte. Super. Genau, und da kann ich mir vorstellen, dass es dann wahrscheinlich vielen so geht und dann man halt auch Lust hat und das nicht irgendwie so ein weiteres To-Do ist. Okay, jetzt muss ich aber. Ja, also das finde
Ja,
ich total schön.
genau. Und auch wenn wir vorher von Raum und Zeit gesprochen haben, es kann manchmal auch sein, dass eben dieser Raum und diese Zeit für den eigenen Körper, für die eigene Sexualität im Alltag nicht unterzubringen ist. Und dann kann es einfach auch diese Sitzung, also die Menschen kommen dann zu mir und dann gibt es da diese 1,5 Stunden Raum und Zeit, das ganz klar definiert. Das ist ja wirklich räumlich auch abgetrennt vom Alltag und das allein kann auch schon super hilfreich sein, ne? Das einfach mal alle 2 Wochen mal so einen Raum für sich zu haben.
Und was ich mich auch noch gefragt habe, also es so ein bisschen den Bogen schlagen nochmal zu deiner Eingangs- und Vorstellungsrunde, als du erzählt hast, dass es halt auch oft um Berührungen geht und um Nacktheit. Und ich könnte mir vorstellen, also einmal, dass das wahrscheinlich für viele auch irgendwie interessant ist, beziehungsweise halt auch erstmal irgendwie so eine Hürde darstellt. Und ich weiß nicht, inwiefern du sagen kannst, wie genau sowas aussieht, weil es ja wahrscheinlich auch immer sehr individuell ist. Genau, aber vielleicht kannst du, weiß nicht, da irgendwie uns noch ein bisschen mehr
Ja,
Insights geben.
gerne. Ich versuche es mal. Es ist tatsächlich immer nicht so einfach, weil es so individuell ist. Also vielleicht als erstes Mal, also mit Berührung, genitaler Berührung und Nacktheit arbeite ich nicht, zum Beispiel in der ersten Sitzung. Ne? Da braucht es so ein bisschen Zeit, auch für mich, um mich auf mein Gegenüber einzulassen und umgekehrt auch, um sich erstmal kennenzulernen, eben über so somatische Übungen, auch erstmal sich so körperlich aufeinander einzuschwingen. Und genau, dann steige ich gerne so mit Selbstberührung ein. Ein schönes Spiel, was ich gerne anbiete, ist zum Beispiel Selbstberührung an der Hand und am Arm. Und einfach mal so ausprobieren, was gibt es für unterschiedliche Berührungsqualitäten, ne? Also langsam oder schnell, mit viel Druck oder ganz sanft oder vielleicht gar nicht in der physischen Berührung, sondern eher in so einem energetischen Kontakt. Und das lässt sich dann übertragen auf Genitalberührung auch, ne? Weil oft haben wir da gar nicht so einen Spielraum. Also gerade beim Solo-Sex oder auch in der Interaktion mit einem Gegenüber gibt es so eingespielte Muster, die manchmal funktionieren und manchmal eben dann auch nicht mehr. Und das ist oft der Punkt, wo Menschen dann zu mir kommen. Da ist das Schöne, dass wir dann nicht direkt genital einsteigen müssen. Ah, jetzt ziehst du dich aus und berührst mal zum Beispiel deine Vulva, sondern ja, lass doch mal am Arm ausprobieren, wie sich das anfühlt, überhaupt die eigene Haut zu spüren, ja. Und dann vielleicht zu Hause weiter zu forschen, so wie ist es, wenn ich wirklich meine Vulva berühre oder meine Vagina. Genau, und wenn dann so ein bisschen Vertrauen aufgebaut ist und wir uns so ein bisschen kennen und das passt für die Person, dann kann das durchaus auch in der Sitzung mal eine Möglichkeit sein, dass ich zum Beispiel das heißt das Bezeugen von Selbstliebe, das ist so eine klassische Methode bei Sexological Bodywork, dass die Person den Raum bekommt, sich selber zu verwöhnen, zu spüren, zu liebkosen und ich so wie den Raum dafür halte, ne? Also als wertschätzendes, wohlwollendes Gegenüber. Und das kann oft empowernd sein, ne? Weil eben dieses Solo-Sex ja oft noch schambehaftet ist oder mit eben, wenn wir auch von transgenerationalen Erfahrungen sprechen, es ist noch gar nicht so lange her, da haben Menschen geglaubt, dass irgendwie ganz schlimme Dinge passieren, wenn sie sich selber, wenn sie sich selber machen. Und ich habe schon den Eindruck, dass das auch noch in uns drinsteckt, so teilweise. Und genau, da kann es sehr empowernd sein, wirklich mal einen Raum dafür zu bekommen, hey, ich mit mir selber und das wird bezeugt, das wird gesehen. Wir wissen dann beide, also die Person, die zu mir kommt und ich, ja, das ist passiert, dass diesen Kontakt gab es und den kann es auch weiterhin geben. Und auch wenn dann Unsicherheit oder Scham aufkommt, ne, in diesem Moment, dann ist Menschen sind immer eingeladen, dann auch zu sprechen und auszusprechen, was passiert gerade. Ah, jetzt merke ich, boah, ich schäme mich eigentlich gerade total. Und dann können wir gemeinsam gucken, was ist das für eine Scham? Wo sitzt die in deinem Körper? Oder was braucht die Scham vielleicht gerade an Zuwendung? Oder einfach nur, okay, die Scham darf mit da sein. Scham und Lust können gleichzeitig da sein.
Bist du dann auch nackt teilweise? Also ich frage mich halt, weil bei einer Tantra-Massage ist es ja teilweise so und teilweise auch nicht, dass die MasseurInnen dann auch nackt sind. Wie ist das bei dir?
Ja, danke für die Frage. Total wichtig, genau. Also ich bin immer angezogen und wenn es um physischen Kontakt geht, dann nutze ich immer meine Hände bis zu den, also Unterarmen bis zu den Ellenbogen. Das ist der Bereich meines Körpers, den ich einsetze, ne, mit dem ich Menschen berühre. Und ganz streng im Sexological Bodywork tragen wir immer Handschuhe, wenn es um Genitalberührung geht, einfach aus hygienischen Gründen. Ne?
Ich finde das gerade total interessant, was in meinem Körper so passiert, während ich dir zuhöre. Und habe gerade Lust, die Zuhörerinnen einzuladen, auch mal bei sich zu spüren, was so im Körper vorgeht und auch in den eigenen Gefühlen. Wenn ich dir so zuhöre, mir vorstelle, ich würde bei so einer Sitzung dann ein Selbstliebe-Ritual, sagen wir mal, machen oder ne, in so eine Selbstbefriedigung gehen und du hältst Raum, dann merke ich, dass da gleichzeitig so erstmal zu dir hin als professionelle Raumhaltende ist da ganz viel Vertrauen und gleichzeitig wäre auch bei mir, und ich habe mich mit dem Thema ja jetzt nur auch schon ein bisschen auseinandergesetzt, wäre da auch ganz viel Scham immer noch. Und ich fand das gerade so schön, dass du auch gesagt hast, Scham und Lust können gleichzeitig da sein. Das finde ich so wertvoll. Und auch für dich als Zuhörerin, so dieses immer wieder reinspüren und merken, ah ja, da ist gerade Scham. Vielleicht merkst du gerade auch selber beim Zuhören, boah, nur in der Vorstellung, da gibt es Scham in deinem Körper oder so ein Zuziehen von, boah, das könnte ich nicht oder so. Und vielleicht aber auch gleichzeitig so eine Neugierde und dass das so nebeneinander stehen darf, dass es einen Teil geben darf, der das eine trägt und einen Teil, der das andere trägt. Mhm. Das finde ich gerade total schön und auch bei dieser Scham, was du beschrieben hast, dieses Hinschauen. Woher kommt diese Scham eigentlich gerade? Weil selbst ne, bei mir dieses Scham, kann man das wirklich machen, kommt. Und ich finde es dann immer wieder so spannend zu schauen, ja, und wo kommt das eigentlich her und was ist eigentlich meine ganz persönliche Wahrheit? Mhm. Und ich komme immer wieder da an, unter allen diesen Schichten von gesellschaftlichem Kram und Kirche und was nicht alles, Patriarchat, dass Lust, was so Wunderschönes ist und so Unschuldiges, Und das ist für mich gerade so spürbar geworden in dem, was du gesagt hast, diese Gleichzeitigkeit darin. Und ich glaube, das ist wertvoll für die Zuhörerinnen, auch mal zu schauen. Genau. Gibt es da auch so ein Gefühl von, Moment mal, eigentlich ist das wunderschön und total unschuldig neben dieser Scham.
Ich fand es auch, also weil ich gemerkt habe, während du erzählt hast, dass auch bei mir Scham aufgekommen ist, also ähnlich wie bei Maren, wie kann ich das machen? Und dass aber dann gleichzeitig bei mir auch kam, ah, okay, jemand anderes bezeugt es, jemand anders hält den Raum dafür. Also dass es dann auch so eine Erlaubnis mir gleichzeitig gegeben wurde, okay, ich darf das machen. Es ist jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen ungewöhnlich und ich mache es nicht irgendwie jeden Tag oder sonst was, aber da ist zumindest eine Person, die findet das in Ordnung und dass das auch schon ganz viel dann von meiner Scham weggenommen hat. Und das fand ich auch total interessant, weil im ersten Moment nur Scham da war und das dann aber so schnell auch so eine Erleichterung kam, fand ich schön.
Ah ja, danke für eure Perspektiven. Das ist jetzt tatsächlich für mich auch nochmal total spannend, wie genau, wie es Menschen gehen könnte, die zu mir kommen, wo das ja vielleicht manchmal gar nicht immer so, also ausgesprochen ist, ne? Also bevor wir in so ein Spiel oder in so eine Übung reinstarten, ist natürlich klar, wir tauschen uns immer aus und versuchen den Raum möglichst sicher zu machen, ne? Was brauchst du? An Grenzen vielleicht auch, die vorher schon klar sein müssen. Wie lange soll das dauern? Was soll auf keinen Fall drin vorkommen, zum Beispiel, auch gerade wenn es jetzt um Methoden geht, wo ich berühre. Genau, und was mir gerade noch eingefallen ist, als ich euch so habe erzählen hören, was auch super wertvoll sein kann, ist, wir starten in zum Beispiel in so ein Bezeugen von Selbstliebe rein und dann merkt die Person vielleicht nach 5 Minuten, boah, ich fühle mich nicht gut damit, das passt für mich nicht. Und das kann auch super wertvoll als Erfahrung sein, dann die Grenzen zu spüren, ne? Und zu sagen, so, stopp, das reicht jetzt. Ich hab mich darauf eingelassen und merke, das stimmt nicht für mich, gerade jetzt in diesem Moment oder auch mit mir als Gegenüber, ne? Und das ist etwas, was dann auch sehr gut so eingeübt werden kann, weil das Grenzen spüren und Grenzen setzen, gerade in der sexuellen Interaktion oft super herausfordernd ist, gerade für weiblich sozialisierte Menschen. Genau. Und da gibt es dann den Vorteil in der Sexological Bodywork-Sitzung, dass ich ja erwartungsfrei bin. Also ich bin ja nicht mit meiner Lust und meinen Bedürfnissen da. Mit meinen Grenzen, ja, bin ich auch da. Und das ist auch immer das, was ich auch kommuniziere, dass ich auf meine Grenzen auch achte. Das heißt, ich biete zum Beispiel so eine Methode nicht an, wenn ich mich mit der Person auch nicht sicher fühle. Genau, und dann mittendrin zu sagen, okay, ich habe das jetzt angefangen, ich fühle mich nicht gut damit, ich möchte das jetzt hier abbrechen und dann zu erleben, das ist auch okay. Wir müssen nicht nur, weil wir es angefangen haben, es zum Ende bringen, sondern okay, ist jetzt genug und wie fühlt sich das gerade an, das hier an dieser Stelle beendet zu haben?
Ja, und da sind wir jetzt mitten in noch einem weiteren Thema, wo es das ganz, ganz zentral für unseren Podcast ist, was du da jetzt angesprochen hast. Und das ist eben so dieses für weiblich sozialisierte Menschen ist eben häufig das Grenzen setzen beispielsweise herausfordernd. Und da interessiert uns auch wahnsinnig, was deine Perspektive darauf ist, auch deine Erfahrungswerte, was so die unterschiedlichen Herausforderungen sind, die Flinterpersonen, auch queere Menschen im Vergleich zu Cis-Männern so mitbringen, wenn sie zu dir kommen. Mini-Memo.
Begriffe rund um Geschlecht und Identität. Cis-Männlichkeit. Cis-Männlichkeit bezeichnet Männer, die bei der Geburt als männlich eingeordnet wurden und sich auch selbst als Männer verstehen. Cis ist lateinisch für diesseits im Gegensatz zu trans. Cis-Männlichkeit meint also nicht nur ein biologisches, sondern auch ein soziales Selbstverständnis, oft verbunden mit bestimmten Erwartungen oder Privilegien in einer patriarchalen Gesellschaft. Queer. Ein Sammelbegriff für Menschen, die sich nicht in die gesellschaftlich normierten Kategorien von Heterosexualität und oder Zweigeschlechtlichkeit einordnen wollen. Queer kann bedeuten, nicht heterosexuell, zum Beispiel lesbisch, bi oder pan, nicht cis, zum Beispiel trans oder nicht binär, oder ein bewusster politischer Begriff gegen starre Normen und Ausschlüsse. Flinter steht für Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre, Trans- und Agender-Personen. Der Begriff wird oft genutzt, um Räume zu beschreiben, die nicht für Cis-Männer gedacht sind, zum Beispiel Flinter-Partys, Flinter-Workshops und so weiter. Er macht sichtbar, dass Diskriminierung sich auf verschiedene Weisen zeigen kann, je nach Geschlecht, Identität und Erfahrung. Trans. Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht vollständig mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Ein Sternchen signalisiert Offenheit, es umfasst zum Beispiel binäre Transmänner und Transfrauen, aber auch nicht-binäre oder genderfluide Personen.
Ja, genau. Ich habe das Gefühl, dass wir ja alle mit Zuschreibungen leben in unserer Gesellschaft. Also es gibt eine Geschlechterungleichheit. Erstmal damit angefangen, dass eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch hauptsächlich zwei Geschlechter vorhanden sind, ne? Mann und Frau. Und all die Geschlechter, die drumherum oder dazwischen oder jenseits davon existieren, eigentlich gar nicht sichtbar sind. Das ist zum Glück immer mehr kommt auch diese geschlechtliche Vielfalt in die öffentliche Wahrnehmung. Aber da ist noch ganz viel zu tun. Genau, da gibt es diese Zuschreibungen, genau, die eben einfach sehr unterschiedlich aussehen. Also wir haben alle noch Vorstellungen davon, was eine Frau sein soll, wie sie fühlen soll, wie sie sexuell funktionieren soll. Mhm. Und auch für Männer gilt das, ne? Also ich nehme jetzt mal genau diese binären Kategorien, weil die eben auch zu diesen Zuschreibungen dazugehören, dass es jetzt nur eins oder das andere gibt. Und ich glaube, wir arbeiten uns alle daran ab und in unterschiedlicher Weise. Also wenn ich zum Beispiel immer mit der Zuschreibung lebe, ich muss Sex initiieren, meine Libido ist super stark, ich bin die Person, die sehr selbstbewusst ist, ich habe nicht unbedingt den besten Kontakt zu meinen Gefühlen, sondern ich bin mental super am Start. Also ich denke, wir wissen alle, von welchem Gender wir sprechen, wenn ich diese Zuschreibung so aufzähle. Und das kann ganz viel machen, ne? Mit wie bin ich mit meinem eigenen Körper in Kontakt, wie kann ich in der sexuellen Interaktion zum Beispiel auch mal ins Annehmen gehen oder muss ich immer in der ich sage jetzt mal, aktiven Rolle sein? Wie gehe ich auf Menschen zu? Also weil wird von mir erwartet, dass ich den ersten Schritt mache, dass ich ziemlich tough bin, dass ich weiß, was ich will. Und vielleicht nochmal, um nochmal zurückzukommen, auf wie gehen Cis-Männlichkeiten dann mit Grenzen um? Und da kenne ich es eigentlich so, dass es sich wie so aufspaltet in zwei Fraktionen. Die eine Fraktion, hattest du schon so ein bisschen angesprochen, dass die Fraktion, die einfach über Grenzen drüber brettert, weil das zu dem Selbstbild passt, was sie von sich entwickelt hat. Und die andere Fraktion ist dann eben so, das sind dann Menschen, die sehr zurückgenommen sind, ne, und einfach Männlichkeit mit Übergriffigkeit konnotieren und gleichsetzen als Grundgedanke. Und das kann auch super viel mit dem Körper und mit der Sexualität machen, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich habe einen Penis und deswegen bin ich ein Täter. Und diese Verknüpfung, die ist ganz weit verbreitet, meiner Erfahrung nach, ne? Und das ist etwas, was mich auch stark berührt, so, weil ich das super traurig finde, dass dieses Körperteil, was eigentlich per se einfach ein Körperteil ist, so negativ behaftet ist auch.
Ja. Und? Das teile ich sehr. Ja, da schub mir richtig das Herz weh auch. Also weil ich ja sowieso so, es ist ja ein Riesenthema für mich, so dieses, okay, wie können wir als Frauen, Flinterpersonen uns da selbstliebend annehmen, in unsere Lust finden, uns bestärken und selbstverständlich eben auch Cis-Männer, selbstverständlich, wir haben alle unsere individuellen Herausforderungen und da so erstmal jeweils allesamt liebevoll bei uns selbst anzukommen und dann eben auch uns alle gegenseitig wieder liebevoll begegnen zu können. Das ist so eine richtige Sehnsucht, die ich da habe. Ja.
Ja.
Da knüpft dann gleich auch meine Frage an, also die ich jetzt gerade schon hatte, weil was würdest du oder ihr sagen, was wir lernen können, wenn wir halt Geschlechterrollen in Bezug auf Körper und halt auf Sexualität versuchen, neu zu betrachten?
Ja, danke für die Frage, auch super spannend. Also ich glaube, wir können da ganz viel Freiheit gewinnen und Authentizität, wenn wir uns, egal welchem Gender wir jetzt angehören, einfach versuchen, frei zu machen von diesen Zuschreibungen. Und ich habe jetzt gesagt, einfach, Aber es ist natürlich nicht so einfach. Es braucht viel Geduld und viel Auseinandersetzung mit sich selbst. Auch Austausch mit anderen kann hilfreich sein. Ja, genau. Also da lade ich auch gerne Menschen, die zu mir kommen, ein, erstmal so zu gucken, wer bin ich eigentlich als sexuelles Wesen? Wie ist meine Geschlechtsidentität und vielleicht auch meine sexuelle Orientierung so? Und da wirklich so das eigene Bild zu entwerfen, unabhängig von Zuschreibungen, von vorgefertigten Kategorien, sondern einfach, was passt gerade zu mir? Ja. Und möchte ich das benennen, zum Beispiel, indem ich sage, ich empfinde mich als Cis-Frau, ich identifiziere mich als non-binäre Person oder wie auch immer. Manchmal können diese Benennungen sehr hilfreich sein, um das so ein bisschen klarer zu machen. Manchmal braucht es das aber auch gar nicht, sondern es geht dann wirklich eher darum, vielleicht wie aus so einem, es gibt doch diese Läden, wo man reingehen kann und sich so Ketten zusammen, so Schmuck zusammenstellen kann. Also da hat man dann so unterschiedliche Steine und meistens ist das ja dann auch, vielleicht auch so ein bisschen Kitsch, aber man kann sich dann so was zusammenstellen, so die eigenen Schmuck aus verschiedenen Elementen. Und so kommt mir das ein bisschen vor, ne? Also dass ich wirklich eingeladen bin, meine eigene Sexualität für mich zu entwerfen und zu definieren und dass es auch im Fluss bleiben kann, ne? Wenn ich mich heute so fühle, dann kann ich mich morgen auch wieder anders fühlen oder in 10 Jahren. Genau. Und ich glaube, da hilft es ihm total, wenn wir damit in Kommunikation gehen, auch nach außen gehen und auch teilen, ne? Neue Bilder entwerfen, die über das hinausgehen, was wir bisher kannten, was eigentlich den wenigsten Menschen gerecht wird.
Das finde ich ein total schönes Bild. Eben um genau das zu machen, so dieses wirklich, diese eigene Perlenkette zu gestalten. Dafür kann es einfach wahnsinnig hilfreich sein, einen gehaltenen Raum zu haben. Einfach weil wir da in unserer Gesellschaft wirklich viele, ich sag mal, Hürden in den Weg gelegt bekommen, um da gut bei uns anzukommen. Und das ist mir so ein Herzensanliegen, das ist uns ein Herzensanliegen bei Luma, dass so viele Menschen da draußen wie möglich das machen können. Und ich möchte nochmal eine ganz warme Empfehlung und Einladung ansprechen, diesen Schritt, der sicherlich auch eine Hemmschwelle beinhaltet, zu wagen, sich da Unterstützung zu holen in einem gehaltenen Raum. Vielleicht bei Rachel Zara, die ich spätestens jetzt nach diesem Gespräch wärmstens empfehlen kann.
Dankeschön.
Ja, auch schon von den Recherchearbeiten vorher.
Ja.
Und wir werden mit Luma auch bald anfangen, sowas August, September, Workshop-Räume zu gestalten, wo in Gruppen zusammengekommen werden kann. Weil das eben auch so ein Herzensanliegen von uns ist, zu schauen, klar, also diese Räume sind dafür gestaltet, bei uns selbst jeweils anzukommen, uns zu befreien, zu bestärken und eben auch einander zu sehen und liebevoll begegnen zu können. Und das, finde ich, war auch so schön spürbar in dem, was du gerade gesagt hast, wo ich so dachte, ja, und wenn wir alle diese Perlen für uns selber gestalten und uns dann gegenseitig wertschätzen können in den wunderschönen, unterschiedlichen Perlenketten, so, das ist doch eine Welt.
Ja, schön, genau, auch was du gerade noch ansprichst mit so einem Workshop-Setting, ne, das finde ich auch super, super wichtig und hilfreich, sich da eben auch in geschützten Rahmen auszutauschen mit unter anderen Suchenden, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
Also ich träume da manchmal ganz gerne und stelle mir vor, was so einfach das allerschönste Szenario ist, wie ich, dass ich mir vorstellen kann, wie wir in unserer Gesellschaft miteinander in unserem vollen, lebendigen Ausdruck sind, in dem auch Lust und unsere Sinnlichkeit einen ganz selbstverständlichen Platz einnehmen kann. Und ich frage mich, hast du so ein Bild davon, wie das Leben aussieht, wenn wir so in unserer vollen sinnlichen Ausdruckskraft sind, wenn Sexualität einfach sein darf?
Wow, eine große Frage. Also mir kommt als erstes in den Sinn, dass wir in Kontakt sind mit unserer Sinnlichkeit, also wirklich mit dem Spüren, Sehen, Riechen, Schmecken, Fühlen. Und da gibt es noch was, dass das im Alltag und in der Sexualität so seinen Raum einnehmen darf und seine Wichtigkeit auch haben darf in einer Welt, die doch recht vom Rationalen bestimmt ist, habe ich das Gefühl. Genau, also in Kontakt mit unserer Sinnlichkeit aber auch in Kontakt mit unserer Geilheit, also mit dieser puren, starken Lust, mit diesem sehr körperlichen, ja, ich will. Und in Kontakt mit unseren Wünschen, Bedürfnissen und Grenzen und darüber auch in Austausch, genau. Und das sind jetzt fast mehr wie so Bedingungen, wie diese Welt dann aussehen würde, das weiß ich gar nicht so genau. Aber vielleicht erleben wir das ja.
Ja. Als letzte Frage, als Abschlussfrage, wenn du einem Menschen eine Sache mitgeben könntest, um sich wieder mit seiner oder ihrer Sexualität und sexuellen Kraft zu verbinden, was wäre das?
Ich glaube, das wären zwei Sachen. Und zwar die erste Sache wäre, so lerne zu akzeptieren, dass es gerade so ist, wie es ist. Also da drin wirklich anzukommen, okay, der Status quo. Vielleicht nicht nur toll, aber so ist es gerade. Und ich darf mich so lieb haben, wie ich bin. Und als zweiter Schritt dann so die Veränderung einzuladen, also auch aktiv, ne, zu gucken, wo kann ich was verändern, damit vielleicht Lust auch wieder mehr erblühen darf. Genau. Was kann ich aktiv dafür tun? Und manchmal reicht es, auch nur so eine Offenheit zu schaffen dafür. Und dann kommt die Lust von selber auf mich zu.
Ach, schön. Dankeschön.
Ja. Ah. Ja. Vielen, vielen Dank. Das war jetzt wirklich, also wirklich wunderschön und sehr bereichernd. Ja.
Ja. Hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich fand es einen total schönen Austausch. Ich habe auch noch einiges gelernt und vielen, vielen Dank für deine Inspiration und deine Zeit.
Ja, danke euch auch für euer wertschätzendes Fragestellen und wertschätzendes Feedback und eure Begeisterung, die auch gerade wieder so auf mich überspringt und ich merke wieder so, ja, ich weiß, warum ich diese Arbeit mache.
Wenn du Lust hast auf mehr, abonnier uns, teil die Folge oder schreib uns auf Insta.
Unter lustwandel.eu. Bis bald!